Heilig, heilig, heilig bist du, Herr Gott Zebaoth. Heilig und wunderbar sind deine Werke. Wir danken dir, dass wir im Namen Jesu zu dir kommen dürfen, dich anbeten. Du bist würdig zu nehmen, Macht und Reichtum und Ehre und Stärke und Preis und Lob und Dank. Wir wollen dir danken, dass du um unsere Sünde willen gestorben bist, um unsere Gerechtigkeit willen auferweckt, dass du lebst. Wir wollen dir danken für die Brüder und auch jetzt für Bruder Grimmer, dass du ihm Weisheit und Vollmacht schenkst. Wir wollen dir danken, dass du jetzt unsere Herzen ganz leer machst, dass du alles Störende wegnimmst, dass du uns ganz rein machst in dir, dass wir aufnehmen, dass wir hören und gehorchen lernen. Wir danken dir für deinen Sieg und wir preisen dich, wir beten dich an und loben deinen Namen. Danke, dass du jetzt auch bei den Kindern bist und bei den Helferinnen, dass du sie segnest und dass du durch sie wirkst. Amen.
Amen.
Hauptwort Gnade. Er macht der Gnade Raum. Das griechische Wort heißt eigentlich in seiner Grundwurzel Gnade, verliebt sein in jemand. Verliebt sein in jemand. Freude an ihm haben. Lust zu ihm haben. Sein gefülltes Wort. Im Hebräischen kommt es an ganz wichtiger Stelle vor, was Gnade heißt. Im Aarons Segen. Da heißt es ja, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. So wie das ganz wörtlich heißt. Er wird rot vor Freude, wenn er dich sieht. Muss man sich einmal vorstellen. Der allmächtige, ewige Gott, der wird rot vor Freude, wenn er sein Geschöpf sieht. Nimmst du das ganz persönlich, wenn Jesus dich anschaut? Dann schüttelt er bedenklich den Kopf, sagt er, vielleicht wird's was, vielleicht auch nicht. Da Herr Jesus dich anschaut, dann kriegt er einen skeptischen Blick. Nein, der Herr Jesus wird rot vor Freude, wenn er dich sieht. Welche Religion auf dieser Erde sagt so etwas? Der allmächtige, ewige Gott verliebt in den Menschen. Das ist der Kern. Das ist Gnade. Siehe, der Apostel, jetzt ist die Zeit der Gnade. Das ist unsere erste Linie. Zeit der Gnade. Die Liebe Gottes durchzieht die ganze Bibel. Die kommt nicht erst zum Ausdruck im Neuen Testament. Das ganze Alte Testament ist durchweht von der Gnade, von der Liebe Gottes. Schon die Schöpfung. Die Schöpfung ist im Tiefsten eine Liebesveranstaltung. Da macht Gott für den Menschen Raum, Schutzraum, Lebensraum, Entfaltungsraum. Die ganze Schöpfung ist eine Veranstaltung für den Menschen. Fünfmal heißt es, und er sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Eigentlich ganz wörtlich, es war bereit. Und dann, als der Mensch in der Schöpfung ist, es war sehr gut, es war fertig. Gott schafft dem Menschen Raum aus seiner Liebe heraus. Wenn da zwei heiraten und er sagt zu ihr, ja, wir heiraten da übernächste Woche, aber so Wohnung oder so, das habe ich noch nicht, aber wir können zunächst mal unter die Brücke ziehen. Irgendwo im Sperrmüll finden wir auch eine Matratze. Da würde ich sagen, du spinnst, Was soll das? Nein, da wird eingerichtet, vorbereitet. Genauso macht's Gott mit der Schöpfung. Die Schöpfung als Liebesveranstaltung, als er dem Abraham begegnet und ihn zu sich zieht und mit ihm sein Ritterwerk in dieser zu Ende gehenden Welt nach dem Sündenfall, geprägt durch den Tod, als er mit ihm beginnt, die seine Liebestat Gottes. Und er nennt Israel, das Volk, den erstgeliebten Sohn. Die Liebe Gottes durchweht die ganze Geschichte, auch und gerade der vergehenden Welt. Nach dem Sündenfall, der alttestamentliche Gott ist kein anderer als der neutestamentliche Gott. Die Liebe Gottes, das ist das Grundfundament. Ja, und jetzt fragen wir uns das Gericht. Das Gericht, warum redet die Bibel, warum bezeugt sie an so vielen Stellen das Gericht? Jesus hat oftmals von der Hölle gesprochen. Was soll das? Ja, das Gericht, das kommt eben aus dieser Liebe. Wir Menschen sind Gott seinen Zorn wert. Gerade weil er uns liebt. Gerade deswegen. Wer mir Schnuppe ist, über den rege ich mich nicht einmal auf. Das wird doch egal. Der soll machen, was er will. Nein, weil Gott uns so überwältigend liebt. Das Gericht ist die Kehrseite, die Mitseite der Liebe Gottes. Das Gericht auch als Erziehung. Wir waren zu Hause 6 Kinder, die Nachbarn hatten auch 6, drunter wohnten 5. Das war ein Gewusel. Und da haben wir manches Mal schon einiges angestellt. Und dann hat uns unsere Mutter gerufen. Und dann hat jeder eins hinter die Ohren bekommen. Und dann haben wir Kinderrat gehalten. Und dann ist einer vorgeschickt worden und der hat gesagt, Mutter, die ist ungerecht. Wir waren es nicht allein. Die anderen waren alle mit dabei und der hat sogar noch viel mehr gemacht. Und dann hat unsere Mutter gesagt, die ist mir egal. Meine Kinder erziehe ich, die anderen, die sollen andere erziehen. Ist das Gericht, wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Die eigenen Kinder erzieht man, die Fremden lässt man laufen. Wir sind Gott seinen Zorn wert. Darum so deutlich, weil Gott rettungslos verliebt ist in den Menschen. Und sie spotten seiner. Darum kommt die Sintflut, darum kommt Sodom und Gomorra. Was hat Gott nicht alles gemacht? Das Gericht kommt nie ungewarnt. Lot tritt vor sein Haus und predigt in dieser Nacht vor dem Untergang und sagt es eindeutig und klar an. Wenn ihr euch nicht ändert, wenn ihr nicht eingeht auf diese Liebe Gottes, morgen wird Feuer und Schwefel vom Himmel fallen. Wisst ihr, was da war? Wie diese Predigt endet, die Reaktion. Es war ihnen lächerlich. Deutlich aber auch, solch ein Vernichtungsgericht, das ist jetzt ausgesetzt. Zeit der Gnade. Das ist der große Bruch, der große Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Im Alten Bund, ich sage es mal ganz lapidar, da folgt die Strafe auf den Fuß. Und im Neuen Bund heißt, die Strafe, wenn es um den Untergang geht, um das endgültige Gericht, ist ausgesetzt. Die Strafe liegt auf ihm. Da ist es geschehen, am Kreuz. Zeit der Geduld Gottes ist Zeit der Gnade. eine unendliche Geduld. Jesus erzählt das im Gleichnis. Der Sämann, der sät gutes Saatgut auf den Acker. Das wächst auch auf. Und dann kommt der Bauer mit seinen Mitarbeitern und sie schauen sich den Acker an und sie sehen, wächst wunderbar, aber da hat's auch Disteln drin, da hat's viel Unkraut drin. Und jetzt sagen die Mächte, das reißen wir raus. Das reißen wir raus. Jetzt ist Zeit der Geduld. Jesus sagt, das ist ein ganz wichtiges Wort, lass beides wachsen bis zur Ernte. Zeit der Geduld. Gott gibt selbst dem Bösen Zeit zur Reife. Eine zweite Beobachtung zu diesem Begriff des Gerichts. Gericht ist oft gar nicht ein aktives Eingreifen Gottes, sondern Gericht heißt, Gott lässt dem Menschen seinen Willen. Gott lässt dem Menschen seinen Willen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist ja klar. Wer in diesem Leben mit vielfältigen Einladungen, wer sagt, dieser Jesus interessiert mich nicht, das ist mir völlig schnuppe, ich lebe mein Leben. Wird der sich im Himmel wohlfühlen? Im Himmel ist das Entscheidende, da ist Jesus da. Da ist jede Sekunde, wenn es da noch Sekunden gibt, es gibt ja keine mehr. In ständiger Gemeinschaft mit Jesus, ja, da muss sich ja einer fürchterlich graulen, der das ganze Leben lang nichts von Jesus wissen wollte. Der wollte in der Gottesferne sein. Gott lässt dem Menschen seinen Willen. Und die dritte Beobachtung zum Gericht. Gericht heißt eigentlich in Ordnung bringen. In Ordnung bringen. Wenn meine Frau sagt, wenn wir weg wollen, wenn sie dann sagt, jetzt richte mich. Das heißt ja nicht, sie geht jetzt zum Amtsrichter und der verdonnert sie zu ein paar Jahren nass, sondern jetzt richte mich, sie macht sich schön. Deshalb, wir Christen, wir freuen uns auf das Gericht. Da werden wir vollendet, da werden wir schön gemacht. Da bringt Gott alles in Ordnung. Da bekommst du dein endgültiges Make-up, dein Leib der Herrlichkeit, das Gericht. Wir freuen uns drauf. Wenn er alles in unserem Leben, angefangen von unserer Leiblichkeit, es wird gesät in Schwachheit und dort wird es in Kraft sein, in Niedrigkeit und dort in Herrlichkeit. Gott wird uns herrichten. Die Gnade gehört, das Gericht gehört zur Liebe Gottes. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist ein ganz gewichtiges, kleines Wörtchen. Jetzt, seit Jesu kommen bis zu seiner Wiederkunft. Das ist dieses Jetzt. Und da leben wir in dieser Zeit. Jetzt ist Zeit der Gnade. Jetzt ist Gottes Liebe noch einmal im letzten großen Anlauf. Weil er nicht will, dass einer verloren geht. Jetzt. Jetzt ist, und das ist ganz bewusst von Paulus gesetzt, jetzt ist der Tag des Heils, der Tag der Rettung. Wir leben vom Karfreitag her. Das ist das Datum. Der 30. April des Jahres, der 7. April des Jahres 30. Da ist das geschehen. Das war der Tag der Rettung, als Jesus gerufen hat, es ist vollbracht. Da hat Sodom und Gomorra Gericht und Sintflutgericht aufgehört. Und jetzt ist Gericht herrichten, erziehen, einladen. Es ist dieser Karfreitag. Das ist die Erfüllung des Gottesgesetzes. Das sagt Gott schon nach der Sintflut, 1. Mose 9, wenn er sagt, ich will des Menschen Blut vom Menschen fordern. Und in 2. Mose 21, 24 kommt dieser durchziehende Grundsatz, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben. Das ist Gottesgesetz für diese kaputtgehende Welt, damit wenigstens einigermaßen Sicherheit drin ist, dass ich weiß, wenn ich das tue, ist das die Folge. Wir leben ja nach diesem Jus Talionis, diesem Vergeltungsgesetz. Das hat das römische Recht übernommen. Kann ja nicht sein, dass ich da angeklagt werde, ein Bußgeldbescheid, und da heißt, Sie sind, es wird ja immer so nett formuliert, Sie sind 7 Kilometer nach Abzug der Toleranzgrenze zu schnell gefahren. Deswegen werden Sie verurteilt zu 21 Jahren Gefängnis. Da brauche ich keinen Rechtsanwalt zur Verteidigung. Das kann ich selber sagen. Du spinnst, ist falsch. Ich hoffe nur, dass das nur ein Schreibfehler war. Vielleicht hat es geheißen 21 Euro. Aber auch das wäre zu viel bei 7 Kilometern. Man weiß das ganz genau, da gibt es einen Bußgeldkatalog. Fährst du über die Ampel bei Rot, dann gibt es einen Punkt in Flensburg und... Was noch? Wer hat's gemacht? Schon? Wir haben Fahrverbot und... Nehmen wir an, ist Gefährdung dabei. Also Fahrverbot und 200 Euro oder so. Das kann ich vorher ganz genau ausrechnen. Ob ich es jetzt tun will oder nicht. Klar, da weiß ich, was auf mich zukommt. Manchmal kommen so Briefe, Sie sind das im Fahrzeug und so, und dann steht da dabei, wie heißt das immer, nach Einsichtnahme ist es unwahrscheinlich, dass Sie als Halter in Frage kommen. So irgendwie, Sie werden als Zeuge gehört, bin ich immer ganz arg froh. In der Regel war es dann der Bischof Singh. Und das wissen die, dass so dunkel bin ich nicht. Also das kann nicht sein. Und dann kriegt der da seine Punkte. Und wenn er genügend hat, dann geht er wieder nach Indien, bis das verfallen ist. Und dann fangen wir neu an. Das ist Gnade übrigens. Gnade ist verfällt. Aber das ist das Gottesgesetz. Es kann ja auch keiner vor Gericht stehen und er ist angeklagt, zum Beispiel, er hat einen Mord begangen. Und die Verhandlung ist zu Ende und der Richter sagt, aber Sie sehen so nett aus. Sie sind mir sympathisch. Sie können nach Hause gehen, auf Wiedersehen. Es kann auch nicht sein. Das Vergeltungsgesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben. Als Christus am Kreuz stirbt, da stirbt das Leben für unser Leben. Das ist ein brutaler Ernst. Da wird das Gottesgesetz erfüllt. Und seitdem sind alle frei, die sich diesem Jesus anvertrauen. Dass wir das in aller Deutlichkeit immer wieder sagen, das ist der Grund unseres Glaubens, das ist der Grund unserer Rettung, weil das Gottesgesetz in Jesus erfüllt ist. Leben um Leben. Noch ein Gedanke dazu. Als Jesus am Kreuz stirbt, da stirbt das Leben. Nicht nur einer, der gelebt hat. Durch ihn ist alles geschaffen, was geschaffen ist. Da wird nicht irgendwie nur einer zu Tode gebracht. Da wird die Quelle zugemacht. Die Quelle. Jetzt gibt's kein Leben mehr, kann nichts Neues werden, weil die Quelle des Lebens gestorben ist, tot ist, vernichtet ist. Deshalb gehören Kreuz und Auferstehung untrennbar zusammen. Den hat Gott auferweckt. Er hat die Quelle wieder aufgemacht. Mal ganz praktisch gesagt, in der Zeit, als der Jesus im Grab lag, ist in Jerusalem kein Kind geboren worden. Gab kein Leben. Das Leben geht erst weiter, als Gott ihn auferweckt. Dass wir das selber für uns nehmen, meine Schuld, mein Versagen, die Folgen, die ich tragen müsste, die liegen auf ihm. Er hat's getragen, in ihm ist erfüllt. Wisst ihr, das merkt man, je älter man wird, da kommen ja so viele auch rückblickende Gedanken. Was habe ich da falsch gemacht? Und was ist dort schiefgelaufen? Und dort war ich echt hässlich. Und dort habe ich kaputt gemacht. Das stimmt alles. Und der Satan versucht das. Ich erlebe das immer mehr in Begegnungen mit älteren Leuten, wenn ich so Geburtstagsbesuche mache, dass sie ganz tief angegriffen sind, was in ihrem Leben alles missraten ist. Und dann hilft das nichts, wenn ich sage, ja, ist ja vorbei und man kann nichts mehr machen und jetzt schauen Sie nach vorwärts oder was weiß ich, sondern dann sage ich, ja, sag Satan, du hast recht, so war das. Das habe ich alles gemacht und ich kann's nicht wieder gut machen. Das stimmt alles bis aufs Tüpfelchen, du weißt das hundertprozentig genau. Aber geh mit dem zu Jesus. Es geht mich nichts mehr an. Es geht mich nichts mehr an. Die Strafe liegt auf ihm. Geh zu ihm. Ich bin nicht verantwortlich dafür mehr. Er ist's. Das ist Gnade. Der Satan hält dir deine Sünden vor, bis in alle Einzelheiten. Und dann sag, geh zu Jesus. Der ist zuständig. Mach's mit ihm aus. Der Apostel sagt hier, dass ihr die Gnade nicht vergeblich empfangt. Dass eigentlich wirklich, dass das nichts ins Leere läuft. Nicht ins Leere läuft. Dass es nicht in mich hineingeht. Wie läuft denn die Gnade, die Liebe Gottes, seine Rettungstat in Jesus, wie läuft das ins Leere? Das kann ganz fromm sein. Das kann so sein, dass ich immer denke, jetzt muss ich mir aber zusammenreißen. Muss fromm leben. Bei dem frommen Juden läuft die Gnade ins Leere. Wir evangelikalen Christen, wir Pietisten, sind ganz arg oft im Herzen verkappte Juden. Wir denken, wir müssen unser dazu beitragen, dass unser Heil auch sich verwirklicht. Muss etwas tun. Ein Bild gesagt, wir denken so wie der Bausparer. Aha, der Herr Jesus hat mir zugesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Also das ist mal klar, im Himmel hat es viele Wohnungen, die herrliche goldene Stadt. Und jetzt muss ich einzahlen. Muss ich einzahlen. Muss lieb sein, muss gute Werke tun, sich zusammennehmen, den Gottesdienst gehen auf die Langensteinbacher Höhe, 3,5 Tage, Bibel, Seminar, das sind alles Einzahlungen aufs Konto für mich. Und dann vielleicht längst mal für so ein Appartement in dem Haus im Himmel. Man weiß nie genau. Die älteren Leute, die sagen oft, wenn ich sage, ja, wir wissen ja, wir Christen, wo es hingeht, ha, vielleicht hab ich auch ein Plätzle im Himmel. Ist es vielleicht? Da läuft die Gnade ins Leere. Da läuft sie ins Leere. Wisst ihr, der Herr Jesus ist im Himmel und er hat längst an deiner Wohnung das Schild hingemacht. Der Klingelknopf. Alles eingerichtet, du brauchst nur noch einzuziehen. Das ist Gnade. Nicht die eigenen Werke, das, was ich tue. Sondern ich darf es einfach nehmen. Ich habe das mal, nochmal auf das Autofahren ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Man muss mal ausrechnen, wie viel Zeit wir im Auto verbringen. Bin ich unterwegs, war ein Winterabend, sind ungefähr 150 Kilometer gewesen, bis ich an dem Ort war, wo ich eine Bibelstunde gehalten habe. Gut, ich fahre zurück, fahre da über die Alp und da bei Stetten am Kalten Markt, wer das kennt, glatte, schöne, ebene Straße, schön verschneit links und rechts und plötzlich Blitz. Da denke ich, ist zwar unnormal, aber Wintergewitter zu der Jahreszeit, das gibt's ja. Nach 2 Kilometern steht da einer mit der roten Kelle. Nichts Wintergewitter. Und dann zieht er mich da raus. Ich muss aussteigen und er hat so einen Bus und ist ein bisschen peinlich. Gell? Was sind Sie eigentlich von Beruf? kann man ja sagen, Gemeindeangestellter. Das könnte ja Klärwärter sein oder was weiß ich. Also ich habe kräftig berappt da. Da bin ich weitergefahren. Da bin ich sauer geworden. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, das ist jetzt nicht fair. Ich bin ja nicht so irgendwie umeinander geschlappt. Sondern ich bin doch für dich im Dienst gewesen. Ich habe da gepredigt, dein Wort verkündigt. Hättest du ja ein bisschen mich bremsen können. Und da habe ich gemerkt, wie ich anfange zu rechnen. Wenn die Liebe anfängt zu rechnen, dann ist letz. Dann ist nicht mehr viel da. Da läuft die Gnade ins Leere. Da läuft die Gnade ins Leere, wo ich mit vollem Herzen und mit ganzem Einsatz dabei bin, aber im tiefsten mich selber suche. Mir geht es um meine Ehre. Wieder ganz praktisch, ich predige. Gottesdienst, schöner Gottesdienst in Dettingen. Ich bin selber ganz mit erhoben. Ganz erfüllt, komme heim, wir sitzen am Tisch. Frau trägt das Essen auf, wir fangen an, dann sagt sie, heute hat aber der Kirchenchor schön gesungen. Das war echt so. Ja, sage ich, der Kirchenchor hat schön gesungen heute. Sie isst weiter, sagt ihr nichts mehr. Da denke ich, ja, liebe Frau, wo warst du denn? Ich habe doch gepredigt. Nichts, sagt sie. Gar nichts. Dann werde ich sauer und denke, Mensch, dann lass doch, wenn die nur den Kirchenchor gehört hat. Da merke ich, ich fange wieder an zu rechnen. Ich suche mich. Ich suche mich. Da läuft die Gnade ins Leere. Die Gnade läuft ins Leere. Der Geist Gottes, der macht dir immer wieder deutlich, du, ich will dich an diesem Punkt in deinem Leben verändern. Ich will das wegnehmen. Ich will nicht, dass du ständig in allen Bereichen im Hauskreis reinschwätzen, alles besser weiß. Ich möchte dich stiller machen, das kann der Geist Gottes. Aber ich sage Nein dazu. Ich lasse mich nicht verändern. Da läuft die Gnade ins Leere, die Gnade, die mich verändern will. Als Student, da hatte ich ein Zimmer in Hamburg. Ich habe ein Jahr lang in Hamburg studiert. Das war eine Parallelstraße zur Reeperbahn. Wunderschönes Zimmer. Groß. Billig, sehr billig. Es war in der Stresemannstraße. Die Frau Paulsen hat mir das vermietet. Aber es war eine Bedingung dabei. Sie hat gesagt, es waren zwei alte Damen, die Frau Paulsen und ihre Schwester, die waren über 80. Ich gebe Ihnen das Zimmer. Ich habe, glaube ich, damals 50 Mark bezahlt. Es war extrem billig. Aber wenn Sie hier sind und es kommt ein Krimi im Fernsehen, müssen Sie dazu sitzen. Die beiden Damen sahen unwahrscheinlich gern Krimis, aber hatten fürchterlich Angst dabei. Und da brauchten sie männlichen Schutz. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Krimis gesehen wie in diesem Jahr in Hamburg. Und die eine Schwester, spätestens beim zweiten Toten, wenn da geschossen wurde, ist die ab wie eine Rakete. Und die Frau Paulsen hat mir immer Grog gemacht, heißen Tee mit Rum. Da habe ich den Krimi so vernebelt, dann den Schluss erlebt. War eine herrliche Zeit. Dieses Zimmer, das ich da hatte, das war möbliert. Mit ganz alten, schweren Möbeln. Da war ein großer, tief dunkler Schrank drin, ein alter Schreibtisch und alles. Es hat mir gefallen. Aber nach einiger Zeit ist mir das auf den Geist gegangen. Dann habe ich gesagt, Frau Paulsen, Sie haben ja noch mehr Zimmer, da stehen andere Möbel drin. Könnten wir das nicht umräumen, ein bisschen freundlicher machen? Nee, hat sie gesagt, das bleibt so. Das ist das Zimmer von meinem Mann und die Möbel bleiben so drin. Und wenn es Ihnen nicht passt, dann müssen Sie ausziehen. Also ich habe möbliert gewohnt. In vielen Christen, das stimmt, wer Jesus Christus vertraut, der hat den Heiligen Geist, der wohnt in deinem Herzen. Aber er wohnt bei dir möbliert. Und er darf nichts verändern. Er darf nichts verändern. Er will schon längst den fetten Stuhl, den großen Hockstuhl deiner Ehrenkäsigkeit, den will er schon längst rausschmeißen. Aber du sagst, es bleibt so, wie es ist. Da ist die Gnade vergeblich. Wohnt der Geist in dir nur möbliert? Wie heißt der Spruch von diesem Möbelhaus? Wohnst du noch oder lebst du schon? Das ist jetzt keine Werbung, aber das ist ein biblischer Spruch, gell? Lebst du schon, dass der Geist Gottes verändern kann. Zeit der Gnade. Das ist zweitens Zeit des Reifens. Als Mitarbeiter ermahne ich euch, rufe ich euch dazu, dass ihr die Gnade nicht ins Leere laufen lasst. Mitarbeiter, das heißt auch, und das macht Paulus jetzt deutlich, sie treffen auf den erbitterten Widerstand der Welt. Jesus hat nie gesagt, wer mit mir lebt, wer mir vertraut, wer mir nachfolgt, da geht alles wie von selbst. Früher gab es die Werbung da bei einer Zigarettenmarke, das HB-Männchen, da geht alles wie von selbst. Hat Jesus nie versprochen. Im Gegenteil, haben Sie mich verfolgt, dann werden Sie euch verfolgen. Haben Sie mich gehasst, dann werden Sie euch hassen. Haben Sie mich getötet, dann werden Sie euch töten. Oder er nimmt dieses eindrucksvolle Bild, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Der Petrus hat viel gelernt bei Jesus. Er schreibt in 1. Petrus 4, ab Vers 12, liebe Kindlein, liebe Brüder, verwundert euch nicht, wenn ihr in den Druck, in die Hitze des Leidens kommt, als ob euch etwas Seltsames widerfahre. Seltsames eigentlich, was ich nicht in mein Haus aufnehmen will. Leiden und Druck gehören zum Glauben. Gehören zur Nachfolge Jesu. Das für uns sind das Fremdsätze, weithin Fremdsätze. Für unsere Brüder und Schwestern ist das die tägliche Lebenswirklichkeit in Indien. Seit 24. August kommen unsere Gemeinden, auch die Gemeinden unserer Netanya-Kirche, unter unwahrscheinlichen Druck. Da wurde ein Führer der radikalen Hindus ermordet. Und sie haben sofort das den Christen in die Schuhe geschoben, obwohl die kommunistischen Terroristen am gleichen Tag noch die Verantwortung dafür übernommen haben. Und haben gesagt, das geht von uns aus. Sie haben sofort das den Christen in die Schuhe geschoben und dann begann eine Verfolgung ungeahnten Ausmaßes. Besonders in Orissa. Ein Teil unserer Netanya-Gemeinden ist dort in Orissa. Es wurden Tausende von Dörfern zerstört, Hunderte von Christen, nur deswegen umgebracht, weil sie zu Jesus gehören, weil sie an ihn glauben. Ich habe mit einem unserer Dekane dort einen Augenzeugenbericht. Da kam eine Familie, der Vater, die Mutter, die drei Kinder, eine christliche Familie. Sie sind geflohen aus ihrem Dorf. Und dann haben diese radikalen Hindus, diese Fanatiker, sie gestellt. Und der Vater stand da und sie haben ihm, er hatte das kleinste Kind, das war noch kein Jahr alt, das Baby auf dem Arm. Sie haben mit ihren Messern dieses Kind in drei Teile geschlagen und dann den Vater getötet. Die Mutter mit den beiden anderen konnte fliehen. Nur um des Willen, weil sie Jesus vertrauen. Sie hat dann erzählt, in unserem Dorf sind die Hindus gekommen und dann haben sie mit dem Megafon gerufen, alle, die nicht diesem Jesus mehr glauben, sondern wieder Hindus werden, denen geschieht nichts. Muss man sich mal vorstellen. Jetzt geht es um Leben oder Tod. Und diese Verfolgung hat eine ganz andere Dimension wie das, was da in den Jahren zuvor, wir haben das schon öfters erlebt in der Netanya-Kirche. Aber dort war es mehr irgendwie spontan hier, das war vorbereitet. Es gab Listen, genaue Listen derer, die sie töten wollten, die Gemeindeältesten, die Gemeindenverantwortlichen. Die hatten sie namentlich auf Listen. Wir haben heute in unserem Missionszentrum in Vaisak, das liegt ungefähr 200 Kilometer weiter südlich im Bundesstaat Andhra Pradesh, über 100 solcher namentlich Gesuchten. Und auch unser Bischof Singh steht auf dieser Liste. Leiden, Verfolgung gehört zum Glauben. Das wissen und erfahren die Geschwister dort jeden Tag. Auch jetzt in diesen Stunden. In Indien, da kann man nicht einfach so Christ werden und sagen, naja, bin halt Christ. Ich habe vor kurzem einen Mann oder vor einiger Zeit einen Mann besucht, der ist 80 geworden und dann sagt er zu mir, oh Herr Pfarrer, ich halte von dem allem nichts. Gar nichts. Ich möchte auch das Heftle nicht. Dann habe ich verwundert gefragt, habe gesagt, ja, aber seit 80 Jahren sind Sie Mitglied der Kirche. Warum? Warum sind Sie nicht längst ausgetreten? Dann hat er gesagt, da hat mich mein Vater neideifen, da bleibe ich halt drin, mit 80. Das gibt's in Indien nicht. Wenn sich jemand taufen lässt und bewusst Christ wird, Übrigens nur in Klammer. Erst in dem Moment, er kann jahrelang die Gottesdienste besuchen und alles. Er gilt noch nicht als Christ, aber wenn er sich taufen lässt, die Taufe macht zum Christen. 80% unserer Gemeindeglieder in der Netanyahu-Kirche kommen aus den untersten Kasten oder sind Parias. Die Regierung in Indien tut viel für diese Leute, das muss man auch immer wieder gerechterweise sagen. Da gibt es Karten, Ausweise, gerade für die Kastenlosen, für die Parias. Die bekommen eine grüne Karte. Und mit dieser Karte können sie in den Laden gehen und ein Kilo Reis oder wie viel sie brauchen, kaufen das Kilo um 2 Rupien. Normalerweise kostet ein Kilo Reis 17 bis 20 Rupien. Das ist eine große Hilfe für diese Leute. Wenn einer Christ wird, wird ihm diese Karte entzogen und er bekommt eine weiße Karte. Und jetzt kann er nicht mehr das Kilo Reis um 2 Rupien kaufen. Jetzt muss er die normalen 17 Rupien zahlen. Das heißt Christsein in Indien. Druck und Verfolgung gehört dazu. Es hat mich tief immer wieder mitgenommen, wenn ich telefoniert haben, habe gefragt, was sollen wir tun, wie können wir helfen? Und sie haben uns gesagt, betet dafür, dass wir in dieser Situation treu bleiben und Zeugen für Jesus sind. Die Gemeinde Jesu Christi kommt in Druck, ist heute weltweit in Druck. Wir sind eine der wenigen Länder, eines der wenigen Länder, manche sagen eine Insel der Seligen, wo das noch nicht so ist. Ob das eine Insel der Seligen ist, ist eine ganz andere Frage. Gnade, ich weiß mich gehalten, wir singen das oft so, steht im Gesangbuch, dann frisch bewegt soll man das singen. Nicht soll mir werden Liebres auf Erden, als du, der liebste Jesu mein. Und jetzt seht einmal die Situation. So lieb ist mir dieser Jesus, dass ich mein Leben gebe. Und damit wächst und reift mein Glaube. Selbst wenn es das Leben kostet. Keiner der Apostel ist im Bett gestorben. Kein einziger. Auch der Paulus nicht. Sie sind alle Märtyrer geworden, Lebenszeugen. Wir haben oft so fürchterlich Angst vor dem Tod. Der Herr Jesus sagt so nüchtern, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Fürchtet euch, wenn Leib und Seele in die Hölle verdorben ist. Für uns Christen ist der Tod, wir singen das so vollmundig, Jesus lebt, nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Wir denken oft, der Tod ist der Gau, der größte anzunehmende Unfall. So sagt man ja bei den Atomreaktoren. Gau, der größte anzunehmende Unfall. Ich sage einfach mal abgekürzt, der Tod ist für uns Christen Gack. Das größte anzunehmende Glück. Ich möchte zusätzlich nicht für die, die zurückbleiben, aber für den, der heimgehen darf. War ich unterwegs mit einer Gruppe von Evangelisten im Sielerdschungel, unserem Bischof, wir gingen in ein Dorf, er hat gesagt, dort ist noch nie von Jesus irgendein Wort gefallen. Wir werden dort übernachten. Es war ein langer Zug, wir sind so gegen Einbruch der Dunkelheit losgezogen, vom Sielerfluss aus, zuerst mit dem Boot drüber und dann dort rein in den Dschungel. Die Evangelisten haben gesungen, war herrlich, Fackeln. Und dann sind wir dort angekommen und plötzlich hat sich die Atmosphäre verändert. Und Singh hat dann gesagt, jetzt kannst du predigen. Ich habe dann gepredigt. Und dann hat er gesagt, wir müssen zurück. Habe ich gedacht, komisch. Hat er gesagt, wir übernachten hier. Aber ich habe nicht gefragt, das habe ich gelernt in den langen Jahren. Indern sagen einem schlechte Nachrichten kaum. Das gehört nicht zum Umgang miteinander. Man sagt nur Erfreuliches. Also habe ich gesagt, gut, gehen wir zurück. Und dann ging es in einem Tempo zurück. Nichts mehr mit Singen, keine Fackeln mehr. Wir sind da durchgestolpert. Und dann kamen wir an den Sielerfluss. Der hat eine ganz breite Schlammwüste in der Trockenzeit. Und dann bin ich hingesessen und habe gesagt, also alles, was recht ist, ich kann nicht mehr. Jetzt geht ihr und schaut nach dem Boot und ich muss mich ausruhen. Dann ist der Singh und ein anderer bei mir geblieben und die sind gegangen, um das Boot an die Stelle zu holen. Und dann habe ich gefragt, was ist denn los eigentlich? Und dann hat er mir es gesagt und hat gesagt, die Terroristen haben in dieser Nacht angekündigt, sie werden das Dorf überfallen und sie wollen dich als Geisel nehmen. Wertvolles Unterpfand, allein wegen der Hautfarbe. Leute, das hat mich wieder auf die Beine gebracht. Dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns weitergehen zum Boot. Und dann sind wir da durch den Schlamm gestapft und das hat mir, ich habe eine unwahrscheinliche Angst bekommen. Richtig Angst. Es hat mir wie ein Ring alles zusammengeschnürt. Und dann habe ich bei mir gedacht, ja, was wäre jetzt, wenn die kommen und in der Nacht sind alle Katzen grau und fangen an zu schießen und mich trifft eine Kugel? Ich wäre im nächsten Augenblick bei Jesus. Ich wäre im nächsten Augenblick bei Jesus. Ich muss nicht mehr durch den Schlamm, keine Angst mehr haben. Das hat mich innerlich ein ganzes Stück weit befreit. Ich will nicht sagen, ich habe jetzt gejubelt. Ich habe immer noch Angst gehabt. Aber das hat mir wieder Atem gegeben. Es hat mich frei gemacht. Was wäre, wenn dieser Fall eintritt? Ich wäre im nächsten Augenblick bei Jesus. Was gibt Schöneres? Sie haben übrigens in dieser Nacht das Dorf angegriffen. Es gab mehr als 13 Tote. Zeit des Reifens, die Verfolgung, das Leiden. Und darum Zeit des Dienstes. Wir drängen uns nicht nach dem Leiden. Ganz gewiss nicht. Aber Fritz Grünzweig hat immer wieder gesagt, es ist wichtig, dass die Gemeinde leidensfähig wird. Der Herr Jesus gibt dir Einübungsmöglichkeiten. Zum Beispiel durch deine Krankheiten. Da gibt er Einübungsmöglichkeiten, ob du wirklich im tiefsten ihm vertraust. Er nimmt dich in die persönliche Schule, auch in der Krankheit, an ihm festhalten, an ihm. Da mache ich einen Besuch bei einer Mitarbeiterin, sie ist jetzt alt geworden, ziemlich krank. Die Nichte öffnet mir, eine Konfirmandin von mir. Und ich habe ein schönes Gespräch mit der Oma. Gut, ich gehe wieder und an der Tür, die Nichte lässt mich, die Enkelin lässt mich wieder hinaus. Und dann sieht sie mich an und sagt mit voller Überzeugung, Herr Pfarrer, ich will nie ein Christ werden. Ha! Da sage ich, warum das? Ja, sagt sie, sie waren jetzt bei der Oma. Da hat sie so fromm geschwätzt. Sie müssten mal Mäusle sein, wenn sie nicht da sind. Die flucht, die schimpft, die ist fürchterlich mit ihr. auch im schweren Einüben, festhalten, dieses Zeugnis geben. Die Mission in der letzten Zeit wird immer mehr das Zeugnis des Leidens. Da wird Singh festgenommen, unser Bischof. Die Terroristen haben ihn nach einem Gottesdienst im Dschungel mitgenommen. Dann steht er dort in einer Lichtung vor dem Anführer und er sagt zu ihm, hört auf, von diesem Gott Jesus zu reden. Wir wollen das nicht. Eure soziale Arbeit ist ja in Ordnung. Aber redet nicht mehr von diesem Jesus. Er hat genau den Punkt getroffen. Wer an diesen Jesus glaubt, wird zum Feigling, der kämpft nicht mehr. Und Singh sagt, wir können das nicht. Das ist unser Wichtigstes überhaupt. Dann sieht er ihn an und sagt, du weißt, ich kann dich jetzt sofort erschießen lassen. Ja, sagt Singh, da hat ihm der Geist Gottes Geistesgegenwart gegeben. Er sagt, du kannst mich erschießen, aber meine Waffe ist stärker. Kommt er ganz außer sich und herrscht da die an. Habt ihr ihn nicht untersucht? Der hat gedacht, er hat eine Handgranate oder so bei sich. Die haben versichert, er hat nichts dabei. Er sagt, was hast du für eine Waffe? Und Singh hat gesagt, du kannst mich jetzt erschießen lassen. In dem Moment, wo das die Leute hören, da werden sie zu Hunderten Christen. Denn dann werden sie sagen, wenn der sein Leben dafür lässt, dann muss was dran sein. Meine Waffen sind stärker. Sie haben ihn dann laufen lassen. Durch unsere im Zeugnis des Leidens haben wir eine Waffe, die Angriffswaffe des Wortes Gottes. Des Wortes Gottes. Wisst ihr, und das ist die Taktik des Satans. Man könnte weinen. Er macht diese Waffe bei vielen stumpf. Wir feiern jetzt oder haben gestern das Reformationsfest gefeiert. Das ist eine Bibelbewegung. Da hat Luther wieder die Waffe des Wortes Gottes uns in die Hand gegeben. Weltweit hat sich das verbreitet. Die Reformation ruht auf dem Wort Gottes. Und im gleichen Land, in dem ein Luther gewirkt hat, von dem die weltweite Bibelverbreitung ausging, da hat die Bibelkritik angefangen. Und hat diese Waffe stumpf gemacht. Als ich noch in Tübingen war, der Uni, da saß einmal ein hochrangiger Kirchenvertreter aus Südkorea bei mir im Zimmer. Wir hatten einige aus Südkorea in den letzten Jahren bei uns in der Studienbegleitung gehabt. Und dann hat er gesagt, wir werden jetzt aufhören, wir schicken niemand mehr zu euch. Da sage ich, warum? Was haben wir gemacht? Ihr habt nichts gemacht. Aber die Universitätstheologie, sie sind zurückgekommen und haben so viel Zweifel und Unruhe in unsere Kirche gesät. Das hat so viel kaputt gemacht. Machen wir nicht mehr. Wenn das Wort Gottes, wenn diese Waffe stumpf gemacht wird, dann können wir uns nicht mehr wehren. Dann gibt es keinen Sieg mehr. Der Gnade Raum schaffen, das kann nur dort sein, wo das biblische Wort ganz kindlich geglaubt wird. Und ich sage so unverstellt, wo es wörtlich genommen wird. Wo es wörtlich genommen wird. Wenn man nicht anfängt herumzufahren, könnte, sollte, was weiß ich. Das ist Zeit des Dienstes. Wir schaffen mit dem Wort Gottes der Gnade Raum. Mitten im Schweren. Brüder und Schwestern, das wird auf uns zukommen. Wir waren im Urlaub mit der Familie. Damals waren die Kinder noch klein. Der Michael war, glaub, 6, Markus 4, dann andere 2. Da waren wir dann in Salzburg, Hohen Salzburg, auf dieser Burg des Fürsterzbischofs von Salzburg. Und ich habe ihnen erzählt, wie das damals war. Die Reformation hat ja die ganze Ramsau, Salzburg, dieses ganze Gebiet evangelisch gemacht. Und dann hat der Fürsterzbischof von Salzburg mit harter Hand durchgegriffen. Das wurde wieder alles katholisch. Und dann gab es einige, die wollten nicht vom evangelischen Glauben lassen. Und der evangelische Glaube war an dem kenntlich, dass sie die Bibel gelesen haben. Und dann hat er, dieser Fürsterzbischof, in seiner Gnädigkeit verfügt, alle, die weiterhin die Bibel lesen, die weiterhin evangelisch sein wollen, die sollen das Land verlassen. Das war schon viel. War gnädig. Und sie durften so viel mitnehmen, wie ein Ochse auf einem Wagen ziehen konnte. Und alle Kinder unter 12 mussten sie da lassen. Die kamen in katholische Klöster. Ich habe das so erzählt und plötzlich sieht mich der Michael an und dann sagt er, Papa, dann hättest du uns alle 3 da gelassen. Ich konnte darauf nicht antworten. Ich habe nur gesagt, du, das weiß ich nicht. Wie ich in dieser Situation mich verhalten hätte. Aber das ist mir als Frage geblieben. Und seitdem bete ich immer und immer wieder dafür, Herr, wenn's an uns kommt, wenn's an mich kommt, ich will treu bleiben. Was kannst nur du machen? Amen.
Betest du noch? Ich möchte mit uns beten. Wir danken dir für diese Botschaft, Herr Jesus Christus. Und wir danken dir, dass du uns auch so angesprochen hast, herausgefordert hast, dass wir doch bei dir bleiben wollen. Herr, das ist unsere Sehnsucht, nicht unser Können. Und wir möchten dich bitten, halte du uns nah bei dir. Und mach du uns bereit, auch wenn diese Zeit der Verfolgung auf uns zukommen wird, dass wir uns auch jetzt zubereiten lassen, dass wir nicht an Kleinigkeiten herummachen, sondern wirklich den Stuhl hinausstellen, dass wir bereit sind, auch abzusterben. Herr, rüste du uns zu und hab Dank jetzt für diese klare Botschaft. Amen.